Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal hier bei Compliance Check. Wie immer am Compliance Donnerstag. Hier sind wieder Christian und Daniel. Und heute ist tatsächlich ein bisschen eine spezielle Folge, weil es ist inzwischen schon unsere 50. Folge. Also unglaublich, wie die Zeit doch vergeht. Und das nehmen wir heute ein bisschen zum Anlass, mal so die Flughöhe wieder mal ein Stück weiter nach oben zu verlegen. Also wir waren jetzt da die letzten Male sehr stark in den Fachthemen Nachhaltigkeit, Unternehmensfinanzierung drin. Wir wollen jetzt heute einfach aber auch nochmal wieder aufgreifen, weil ich glaube tatsächlich und haben festgestellt, ist doch immer wieder wichtig, auch zu verdeutlichen nochmal, warum eben die Compliance-Themen auch so relevant sind. Und Christian, das haben uns jetzt heute mal auf die Fahne geschrieben, so mal auch anhand von Praxisbeispielen und konkreten Fällen, auch ja durchaus bekannte Fälle aus der Vergangenheit darzustellen. Warum ist Compliance eigentlich so wichtig und was passiert, wenn Compliance eben auch versagt, beziehungsweise man Compliance geflissentlich auch ignoriert?
Ja, Daniel, das ist genau die Frage. An der Stelle eines vorweg. Ich würde gern auch unseren Hörerinnen und Hörern danken für das zahlreiche Einschalten und dessen, dass wir jetzt hier bereits schon die 50. Folge abdrehen dürfen und dass wir immer noch gehört werden. Und by the way, genau was du gesagt hast, Daniel, wollen wir jetzt einfach mal darlegen, warum ist Compliance wichtig? Was ist es eigentlich? Wie funktioniert das im Unternehmen? Wie wird das denn wahrgenommen? Und was passiert, wenn Compliance nicht richtig arbeitet oder wenn man Compliance nicht arbeiten lässt?
Genau, und eben das ist ja durchaus viele prominente Fälle, auch aus der Vergangenheit. Letztendlich kann man auch darauf zurückführen, dass eben hier aus der Compliance-Sicht eben hier entsprechend Dinge schiefgegangen sind. Vielleicht wirklich ein Beispiel, das ja jeder irgendwie im Kopf hat, ist eben der Dieselskandal und eben VW mit seinen Strukturen.
Ja, wollen wir doch mal angucken, wie wirkt denn in einem Unternehmen Compliance? Compliance wird gerne wahrgenommen als Betriebsverhinderung, Geschäftsverhinderung, bürokratischer Nonsens. Aber letztendlich sagt doch die Abteilung Compliance oder der Compliance-Mitarbeiter nichts anderes gegen die Geschäftsleitung aus, wie das und das ist einzuhalten, damit du, liebe Geschäftsleitung, du, lieber Vorstand, auch morgen noch Geschäftsleitung und Vorstand bist und dass dein Laden sauber aufgestellt ist. Das ist so diese Klammer um alles herum, die Würdigung der Rahmenkriterien.
Genau, und die Rahmenkriterien letztendlich sind ja, und da sind wir beide ja aus der volkswirtschaftlichen Richtung, aus der wir ja ursprünglich kommen, in der Betrachtung eben ganz zentral wichtig, dass eben überhaupt sowas wie ein Markt funktionieren kann und ein Wettbewerb funktionieren kann, dass eben man sich auch an Spielregeln, die man definiert hat, am Ende des Tages auch hält. Weil wenn jeder eben macht, was er will, dann sind wir irgendwo hier im Dschungelrecht des Stärkeren und wer eben die größte Keule schwingt oder die größte Kanone dabei hat, der hat dann Recht. Aber das ist natürlich keine Variante, wie am Ende des Tages auch wir eine effiziente Verteilung von Ressourcen, von Einkommen, von Vermögen in so einer Volkswirtschaft hinbekommen.
Ja, willkommen in der Wild-West-Mentalität. Also tatsächlich, ja, wir leben in der Neuzeit, wir leben in einem Rechtsstaat. Und in einem Rechtsstaat sind zwei Dinge enthalten in dem Wort, nämlich das Wort Recht und Staat. Und es ist natürlich nur recht und billig und von jedem zu erwarten und zu verlangen, dass eine Person oder ein Unternehmen sich an die gesteckten Ziele und das aufgezogene Rechtsrahmengebilde, das wir kennen, hält. Das fängt vorne an bei den Akzeptanzen der Mitarbeiter und des Unternehmens und hört hinten auf quasi bei der Durchsetzung von rechtlichen Konsequenzen, sei es gerichtlich oder auch sei es in Form von Strafen, Bußgeldern hinsichtlich der Behörden.
Das hat natürlich jetzt eben allgemein gesprochen, hat jetzt im Detail nichts damit zu tun, dass man durchaus mal auch hinterfragen kann, inwieweit einzelne gesetzliche Regelungen in ihrer grundlegenden Ausgestaltung oder auch im Detailausgestaltungsgrad hier sinnvoll oder weniger sinnvoll eben sind. Aber ohne eben einen geregelten Rahmen, ohne Spielregeln würde so ein System nicht funktionieren und es würde auch kein Unternehmen funktionieren, wenn man auch hier nicht intern für sich ja Spielregeln festlegt, in denen man definiert, wie wollen wir eigentlich bei uns als Unternehmen miteinander zusammenarbeiten, wie gehen wir miteinander um und dass eben hier alle sich irgendwo wohlfühlen, vertreten fühlen, aufgehoben fühlen und eben am Ende des Tages auch ihre Arbeit bestmöglich nachgehen können. Das alles eben ist grundlegend hier, wo Compliance dafür letztendlich Sorge trägt.
Ja, wir wollen an der Stelle jetzt keine Schleichwerbung für staatliche Interventionen und dergleichen machen. Es geht uns auch gar nicht darum, eine Würdigung auszusprechen, dass alles, was in Europa oder in Deutschland so an Regeln existiert, dass das gut ist. Tatsächlich kommen wir auch selbst, obwohl wir ja die Haltung vertreten, wir brauchen sowas an die Grenzen und kommen immer wieder in eine fragwürdige Situation dessen, dass wir uns selbst hinterfragen müssen und sagen, macht das überhaupt Sinn für ein Unternehmen, dass es ausufernd, überbordend? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so. Die Bürokratie hat zugenommen. Es ist ein fast schon molochartiges Gewächs, aber nichtsdestotrotz wollen wir darlegen, ohne einen Rahmen, in dem wir uns bewegen, geht es einfach nicht.
Und wenn wir den Rahmen eben verlassen, verletzen, ignorieren, dann wird es eben sehr schwierig und dann kommt es zu Auswüchsen, die eben auch nicht im Sinne aller Teilnehmer unseres Wirtschaftssystems, auch unserer Gesellschaft letztendlich dann eben sind. Weil eben genau, dann sind wir im Wilden Westen und wer jetzt irgendwie mit der Kanone kommt und sagt, hier, das ist mein Claim und nicht deiner und du verschwindest jetzt hier, das führt dann eben nicht dazu, dass wir irgendwo in einem effizienten Zusammenleben enden. Und genau deswegen ist es mal wichtig, eben auch auf so Fälle zu gucken, was passiert denn eben hier genau, wenn man eben hier sich nicht an die Systeme hält.
Ja, du hast ja vorher schon, Daniel, angesprochen, ganz bekannt in den Nachrichten, in der Presse, auch in den sozialen Medien, VW, aber das ist ja nur, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs. Darunter gibt es ja noch viel mehr. Wir wissen mit den Bohrtürmen, die es einmal gab, ja, der Flowtech-Skandal. Wir kennen das auch aus der Finanzbranche. Also wir wissen, dass zum Beispiel hinsichtlich dem Thema Geldwäsche die Deutsche Bank mehrfach verknackt wurde, auch wegen ihren Auslandsgeschäften. Wir wissen, ein ganz berühmter Fall, eine Betrugskiste vor dem Herrn Wirecard. Wir wissen, dass viele Dinge auch im Sinne von Fintech-Unternehmen jetzt durch die BaFin geprüft werden. Das sind alles Dinge, die man sich angucken muss. Aber es gibt natürlich noch weiteres. Also wir wissen von Korruptionsskandalen aus der Vergangenheit heraus. Da ist zum Beispiel Siemens zu nennen. Wir wissen aber auch von Baugesellschaften, Bauträgern, die diesbezüglich Fehler im Folge dessen von Nichtbeachten von Regeln gemacht haben und es dazu zu Toten gab. Also all das sind Punkte, die letztendlich auf ein mangelhaftes oder komplett fehlendes Compliance-Management hindeuten.
Genau, oder eben vielleicht auch ein vorhandenes Compliance-Management, das aber dann entweder von der Geschäftsleitung ignoriert, übergangen, oder so auch das Thema Overrulement, so nach dem Motto, ja, mag ja sein, dass das falsch ist, aber wir wollen das trotzdem. Ja. Das dann aber letztendlich ja dazu führt, dass am Ende des Tages dann Verantwortliche natürlich auch berechtigterweise dann eben ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Also wenn man die Regel ignoriert und sich hier auf unlautere Weise in irgendeiner Art und Weise dann eben Vorteile verschaffen will oder eben ja Dinge umgehen will, die einem vermeintlich jetzt unbequem sind oder die das eigene Geschäftsmodell vielleicht eben behindern, wenn man da gerade so in dem Finanzbereich eben sind, so nach dem Motto, naja, das ist so eigentlich viel schöner, wenn es die Regelungen nicht gäbe, dann könnten wir ja viel mehr Geld verdienen. Also ignorieren wir sie, wird schon keiner merken.
Blöd ist, sowas kommt meistens raus. Aber an der Stelle wollen wir mal einen Fall skizzieren, ohne jetzt zu sehr Namen zu nennen, einfach mal inhaltlich das darzulegen. Wir befinden uns in der Sphäre eines Automobilkonzerns und wir haben Anforderungen seitens der Regulatorik an uns, dass unsere Fahrzeuge nicht den Abgasnormen und Abgaswerten entsprechen. Das ist ja in Europa bei vielen Automobilkonzernen passiert. Also wir wissen das, dass diesbezüglich Anpassungen bei BMW, Daimler und VW gelaufen sind, auch bei Audi. Wir wollen gar keine inhaltlichen Namen nennen, wir bleiben ganz allgemein. Und in diesem Automobilkonzern läuft jetzt Folgendes. Der Ingenieur oder die Entwicklungsabteilung läuft im Vorgesetzten zu der Geschäftsleitung und sagt, wir haben ein Problem, wir kriegen das, was die Anforderungen an uns gestellt werden, im Haus nicht abgebildet. Wir müssten massiv in die Entwicklung gehen, das kostet massiv Geld, vor allem das dauert massiv Zeit und die haben wir nicht, das können wir nicht umsetzen.
Oder wollen es auch nicht, weil ja... Eben genau, das würde ja irgendwo den Gewinn auch schmälern oder ja, vielleicht könnten wir die Anforderungen so nicht erfüllen. Also sucht man irgendwie nach einem leichteren Weg.
Das ist passiert. Die Entwicklungsabteilung hat einen Weg gefunden. Man hat eine Software auf die Fahrzeuge aufgespielt, die letztendlich eine Prüfstanderkennung wiedergespiegelt hat. Was heißt quasi, wenn es keinen Lenkwinkeleinschlag gibt, schaltet sich die Abgasreinigung aus über einen längeren Zeitraum. Das hat man im Straßenverkehr eben nicht gemerkt. Und somit ist das natürlich auch bei den TÜV-Prüfungen so nicht aufgefallen. Aber wenn es diesbezüglich auf einem Prüfstand ein rollendes Fahrzeug gibt und es gibt keinen Lenkwinkeleinschlag über eine gewisse Zeit X, dann hat sich eben die Abgasreinigung diesbezüglich abgeschaltet. Und wenn wir dazu jetzt die Normen sehen, es ist einfach so, dass wir hinsichtlich der Messungen im Straßenverkehr andere Werte bekommen haben als jetzt auf dem Prüfstand. Also in dem Moment, wo ich auf dem Prüfstand die Normwerte, die Laborwerte erzeugen kann, im Straßenverkehr aber nicht, weil im Straßenverkehr diesbezüglich eine Abgasreinigung im kalten Zustand oder nicht unter Optimalbedingungen nicht funktionieren kann, eben nur im Labor auf dem Prüfstand, dann haben wir ein Problem. Genau das ist passiert. Und nachdem die Entwicklungsabteilung also gesagt hat, ja, so könnte es funktionieren, das läuft so, haben sich die Compliancer das Ganze angeguckt und haben festgestellt, ups, das ist aber nicht so ganz rechtens, das ist Trickserei, das geht nicht. Und genau diesen Sachverhalt hat man dann über die Leitungsebenen an die Vorstandsabteilung gemeldet. Jetzt haben wir aber gewisse Probleme. Manche Vorstände oder sehr viele Vorstände glauben, sie wissen alles, Klammer auf, besser, Klammer zu, und haben natürlich eine gewisse Mentalität, Dinge gerne zu negieren, überzusteuern, überzubewerten, unterzubewerten, wie auch immer. Und das führt dann letztendlich dazu, dass jetzt die Meldung von Compliance, lieber Vorstand, das funktioniert so nicht, ignoriert wird mit dem Thema, das ist mir egal, ich will es so, weil sonst geht's nicht, es kostet zu viel. Und genau das ist das Problem.
Also heißt in dem Fall, Compliance hat zwar grundsätzlich ja seine Arbeit richtig gemacht, eben geprüft, was wir hier tun, ist das rechtens oder nicht, aber eben... Die Empfehlung von Compliance ist man hier nicht gefolgt. Die Frage eben, inwieweit gab es jetzt hier auch ein Versagen seitens Compliance? Was hätte Compliance anders machen können?
Ja, die Frage ist mit der Antwort zu beantworten, Daniel, dass Compliance in diesem Fall ganz massiv hätte intervenieren müssen. Und jetzt ist wieder irgendwo das Ende von Compliance erreicht. Denn ein Compliance-Mitarbeiter ist ein Angestellter einer Firma. Und letztendlich im Dienste des Vorstandes für die Firma unterwegs. Und jetzt kommt der alte Spruch, niemand beißt die Hand, die einen füttert. Und das ist jetzt der Grenzbereich von Compliance. Theoretisch, das ist in der Bankwelt anders, in der Industrie läuft die Sache noch ein bisschen anders, aber theoretisch hätte jetzt Compliance intervenieren müssen und sagen müssen, lieber Vorstand, das geht so nicht. Ich melde das jetzt an die Behörden durch. Das gibt eine Anzeige, das gibt eine Strafanzeige. Ich melde das auch zusätzlich ans Kraftfahrtbundesamt, dass das hier nicht so funktioniert. Und ich habe den Verstoß angezeigt. Nur, dann hat der Compliance-Mitarbeiter ein Problem. Er ist nämlich morgen seinen Job los.
Ganz, ganz genau. Also das ist da, wo dann eben Theorie auf Realität dann an der Stelle eben trifft. Also was wäre zu tun, um das alles ganz korrekt zu machen und eben natürlich, wie du beschrieben hast, die Problematik, eben wenn man morgen seinen Job auch noch gerne weiter haben möchte und eben hier dann ja letztendlich irgendwo zwischen Interessenskonflikt oder zumindest eben in hier einem Dilemma dann einfach steckt, wie gehe ich damit um?
Das sind die einen Fälle, das ist jetzt das Thema in Anführungszeichen Compliance-Versagen, aber nicht, weil Compliance versagt, sondern weil eine Kultur im Unternehmen vorherrscht, die ein Wirken und ein Durchdringen von Compliance nicht möglich macht. Und das Ganze fängt natürlich mit derjenigen Person an, die ganz oben steht, die Geschäftsleitung, der Vorstand.
Genau, das ist das, was wir ja immer dann mit Tone from the Top, wie es so schön neudeutsch dann heißt, aber eben, dass man Werte eben nicht nur irgendwo schön auf der Homepage darstellt, sondern die eben auch lebt und eben auch mit den Konsequenzen eben lebt, dass eben vielleicht Dinge dann eben ja nicht so einfach mal irgendwo umschifft werden, sondern dass man glaubwürdig nach außen hin dann eben ist. Weil man hat ja dann eben auch gesehen, was passiert, wenn das dann ans Tageslicht kommt, wenn solche Fälle dann öffentlich werden. Also das Image, die Glaubwürdigkeit ist dann erstmal dahin.
Ja, das Problem ist, dass es nicht nur die Glaubwürdigkeit dahin ist, es gibt auch massive Schäden, die dann existieren,
natürlich,
weil Käufer, in dem Fall Personen, die auf ein Wohlwollen des Unternehmens vertraut haben, dass die Fahrzeuge, die das Unternehmen anbietet, allen rechtlichen Anforderungen entspricht, getäuscht werden, denn das ist nicht so. Damit komme ich in die Form von Schadensersatzklagen und das hat ja insbesondere in den USA zu erheblichen Verwerfungen geführt.
Ja, und genau eben auch, dass das Produkt eben den Vorgaben und den Charakteristiken entspricht, die man eben ja kommuniziert hat. Und das war eben hier dann nicht mehr der Fall. Also, und dann kann es sehr schnell ganz unangenehm werden. Wenn man jetzt vielleicht ein kleineres Unternehmen ist, kann es dann auch schnell an die Existenz gehen, wenn man vielleicht gerade in der Lieferkette eingebunden ist und dann die Kunden sagen, nein, bei euch beziehen wir nicht mehr. Oder natürlich auch, wenn man gegenüber Endkunden ihnen auch sagen, nein, wir wollen eben das Produkt, dass das eben so hergestellt wird, wie eben das auch kommuniziert wird und dass wir eben hier nicht belogen werden.
Ja, also ich will da niemanden in Schutz nehmen, aber um jetzt auch mal die andere Seite rechtlich würdigen zu können, es müssen natürlich Regeln existieren, die seitens der Unternehmen auch vernünftig mit einem vertretbaren Aufwand umgesetzt werden können. Wenn ich also Regeln einführe, das hat man jetzt bei der EU gesehen mit der Abgasnorm Euro 7, die eigentlich so vernünftigerweise ohne massivste Einschränkungen nicht umgesetzt werden können, dann macht das keinen Sinn mehr. Der Regelungsrahmen muss so sein, dass wir uns in einem ordentlichen Rahmen bewegen, der dazu führt, dass ich nicht zu, ich sag mal, Bewertungen komme, die mich entweder korrupt werden lassen oder Bewertungen komme, die mich letztendlich bankrott gehen lassen, weil ich einfach insolvent werde, wenn ich es umsetzen muss, weil es nicht leistbar ist. Da hört der Regelungsrahmen auf. Und das ist wiederum die Arbeit der Verbände oder die Lobbyarbeit, die dann auf die jeweilige Politik eindringen muss und sagen muss, Leute, es ist alles recht und gut, was ihr da macht, aber bis hierher und kein Schritt weiter, denn wir haben jetzt Probleme, das können wir nicht leisten. Und wenn andere das eben nicht leisten müssen, haben wir eklatante Wettbewerbsnachteile und dann gehen wir irgendwann vor die Hunde.
Entweder vor die Hunde oder irgendwo anders hin. Und wenn Arbeitsplätze natürlich abwandern, dann natürlich auch zum Nachteil des entsprechenden Landes und des Wirtschaftsstandortes. Und das hat man ja zum Beispiel eben jetzt im Februar mit dem Thema Omnibusverordnung dann gesehen, dass eben dieses Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass man da dann doch irgendwo gesehen hat, so wie das ausgestaltet war, führt das eben hier zu übermäßigen Belastung und das muss angepasst werden, wobei wir jetzt eben ja gespannt sein dürfen nach wie vor, wie die Anpassung dann eben final aussieht.
Ja, gucken wir mal einen anderen Fall an, gehen wir mal in die Finanzbranche und gucken mal das Thema Betrugsfälle an. Das gibt's ja von vorn bis hinten in der Industrie, in der Finanzbranche, in den Gründungen, also Fintech, Startups und dergleichen. Dort sehen wir ja alles. Also was war denn so ein Skandal mit Flowtex oder mit Wirecard?
Ja gut, Flowtex war im Endeffekt ein Schneeballsystem mit diesen Bohrgeräten, die da vermietet wurden, die gar nicht existiert haben. Das ist natürlich Betrug in Reinkultur, wo man eben von vornherein sich ja schon überhaupt nicht an irgendwelche Grundsätze einer ordentlichen kaufmännischen Standards orientierten Unternehmensführung dann orientiert hat, sondern eben da mit krimineller Energie eben von vornherein rangegangen ist. Da hat Compliance ja überhaupt keine Rolle gespielt, also in dem Fall.
Ja, in dem Fall muss man auch sagen, war es möglicherweise Compliance gar nicht möglich, das in irgendeiner Art und Weise zu decken oder zu eruieren. Vermutlich gab es auch gar kein Compliance.
Und selbst der Zeit mit Sicherheit nicht.
Und selbst wenn, würde es kaltgestellt werden. Aber das Thema ist doch ganz klar in dieser Situation, da ist man nicht einfach so reingeschlittert, sondern das war ganz bewusst von vornherein so ausgelegt.
Genau, also wenn ein Geschäftsmodell schon betrügerisch gestrickt ist, dann ist, wenn Compliance irgendwie da ist, irgendwie nur pro forma, um irgendeinen Schein vielleicht aufrecht zu erhalten, aber eben dann in der Hoffnung, dass die Betrugsmasche, dass man die zumindest so lang durchziehen kann, bis man irgendwie seine Schäfchen im Trockenen hat und sich vom Acker machen kann oder verdünnisieren kann. Vielleicht auch eben in einer gewissen Arroganz, naja, das kommt sowieso nicht raus.
Ja, und trotzdem ging's schief.
Das ist ja immer wie nach dem Motto, wenn das Gras über die Sache gewachsen ist, kommt wieder ein Kamel und frisst das Gras ab.
Ja, wollen wir auch mal gucken, so was Ähnliches gibt's auch in der Finanzwelt. Also wir haben mehrere Fälle gesehen und meistens, und jetzt wird's etwas komplizierter, aber beide Folgen haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal sich zu Ohren kommen lassen. Es geht um das Thema Geldwäsche und es geht um das Thema Korruption. Wenn ich jetzt in einem Finanzunternehmen schaue und ich fange an, Schattenbuchungen dahinzustellen, die so gar nicht existieren, über ausländische Gesellschaften, dann bin ich in zweierlei Hinsicht einmal im Straftatbestand, nämlich einmal im Straftatbestand der Geldwäsche und einmal im Straftatbestand der Korruption.
Ja, und jetzt kommt natürlich die Problematik ins Spiel, wie ist meine Rolle von Compliance in dem Fall? Entweder wird auch Compliance ignoriert oder was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ich statte Compliance nicht mit den notwendigen Ressourcen aus. Das heißt, wenn dann Compliance keine Möglichkeit dann eben hat, aufgrund personeller oder ressourcentechnischer Ausstattung entsprechend Vorgänge nachvollziehen zu können, weil in so einem Fall, wenn irgendwelche Schattenkonten, Schattenfirmen, Scheinfirmen irgendwo existieren, wenn da keine Möglichkeit besteht, davon Kenntnis zu nehmen, kann ich dahingehend natürlich auch nicht aktiv werden.
Ich hätte es anders ausgedrückt, Daniel. Ich hätte es aber im Endeffekt sind wir beisammen. Ich hätte gesagt, wenn ich die Vorgänge so hochtrabend kompliziert mache, dass Compliance nicht draufkommt. Aber dann liegt es ja auch wieder daran, dass die Personen in Compliance nicht die notwendige Ausbildung haben, um das durchschauen zu können. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht jetzt wirklich ums Eingemachte und Sie sehen ganz schnell, ich kann da nicht jeden Hinz und Kunz hinsetzen, sondern das müssen wirklich sachkundige Personen sein, die Experten auf ihrem Gebiet sind, um diese einzelnen Fälle auch wirklich nachzuvollziehen, durchdringen und verstehen zu können.
Ja, und das eben auch jetzt im Sinne eben deswegen die Frage, warum ist Compliance eben wichtig? Was passiert, wenn Compliance versagt? Was eben, auch wenn wir es an mancher Stelle eben verfluchen mögen, verschiedene Auswüchse, wobei da auch immer die Frage ist, und das hat auch mit der Kompetenz von Compliance zu tun, wie schafft es eben auch Compliance-Regelungen so umzusetzen, dass sie eben handelbar sind im unternehmerischen Alltag? Weil ich kann jede Vorschrift natürlich auf unterschiedliche Arten regeln. Ich kann es entweder so bürokratisch kompliziert machen, dass wir bei Asterix und Obelix sind, das Haus das Verrückte macht und dann dann an 100 verschiedenen Stellen vorbeikommen müssen oder 1000 Insellösungen haben. Oder ich habe ein Compliance, das eben neben der rechtlichen Seite auch die unternehmerische, prozessuale, strategische Seite eben mit einbezieht und eben Prozesse damit eben entweder zusammenfasst, vereinheitlicht, verschlankt, eben gerade auch im Zuge einer Digitalisierung, dann eben Schleifen und Rüschen, wie du es gerne sagst, ja. Dann eben rauszunehmen, dass am Ende das Ganze eine Unterstützung eben ist für das Unternehmen und keine Verhinderung von Geschäft. Denn klar ist, wenn wir irgendwo seriös Geschäfte machen wollen, eben darzulegen, wir halten uns an die Spielregeln, tragen damit auch eben dazu bei, dass es einen funktionierenden Wettbewerb eben da draußen gibt und das ja letztendlich dafür sorgt, dass eben auch eine Wirtschaft sich langfristig ja auch gut und effizient entwickeln kann, weil eben diejenigen, die die besten Geschäftsmodelle haben, die die besten Strategien haben, die am besten aufgestellt sind, weil die sich eben durchsetzen und nicht derjenige, der sich durchsetzt, der die meiste kriminelle Energie hat.
Ja, es ist tatsächlich so, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden uns verfluchen, wenn Sie Jurist sind, aber es ist wirklich so, dass man den Juristen nachsagen muss, dass sie doch sehr bürokratisch unterwegs sind und sehr pedantisch die einzelnen Anforderungen im Unternehmen umsetzen. Also ich will sogar so weit gehen und zu sagen, da wird jeder Punkt und jedes Komma nachkontrolliert und am Endeffekt ist der Umgang mit der Sache zweitrangig. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von Compliance. Das sehen wir auch aus wirtschaftlicher Perspektive, so wie wir volkswirtschaftlich geprägt sind, anders. Es geht um das große Ganze und selbstverständlich kann man im Unternehmen auch spartanisch Compliance umsetzen mit dem Ziel, so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig, so dass es eben noch reicht, aber in der Regel ausreichend ist, um diese Anforderungen erfüllen zu können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es dadurch eine Grenzregion gibt, in dem Compliance möglicherweise nicht mehr funktioniert, weil es zu schwach ausgeprägt ist. Nur, das ist im Sinne des Unternehmens eine Entscheidung, die die Geschäftsleitung zu treffen hat. Wie will ich mein Unternehmen aufstellen? Will ich jetzt letztendlich die 100%-Lösung, also eins mit Goldrand und Sternchen, oder reicht mir die 4 plus und ich komme so gerade durch?
Ich würde es gar nicht so ausdrücken, sondern eben die Frage ist ja, deswegen haben wir auch schon mit der Risikoanalyse gesprochen, dass ich eben schauen muss, was sind wirklich denn für mich die entscheidenden Risiken, die mich treffen können als Unternehmen. Und da muss ich eben so aufgestellt sein, dass ich damit umgehen kann. Und eben, was sind die wesentlichen Anforderungen, mit denen ich umzugehen habe? Also was entscheidet über Wohl und Wehe meines Geschäftsunternehmens? Und was sind wirklich Themen, die entweder ganz am Rand auftauchen oder die eben so exotisch sind, dass ich damit de facto in meinem unternehmerischen Alltag nicht in Berührung komme. Und das ist eben so Schleifchen und Rüschen. Jede Eventualität, die vielleicht irgendwo auch in einem Gesetz oder in einem Rahmenwerk irgendwo beschrieben ist, mit der ich aber gar nichts zu tun habe, die muss ich nicht regeln. Das kann man natürlich mal, aber dann wird's eben sehr schnell sehr kompliziert. Und die Frage ja eben, wie integriere ich das in meine unternehmenseigenen Prozesse? Das ist ja die entscheidende Konsequenz, dass wir eben sinnvoll arbeiten können mit dem ganzen Thema.
Ja, wichtig an der Stelle ist zu sagen, damit die Mitarbeiter des Unternehmens das auch alles verstehen, sind diese Regeln in eine Sprache zu setzen, die jeder Normalsterbliche verstehen kann. Also bitte kein Juristendeutsch und nicht verschrubelt und keine tonnenlangen, meterlangen Sätze, sondern einfache, klare, verständliche Kommunikation, um es in einem Wort zu sagen, empfängerorientiert.
Weil das ist eben auch ein ganz wichtiges Problem, was man eben sieht und wo auch heutzutage, wenn es auch darum geht, Fachkräftegewinnung, Fachkräftesicherung, was erwarten Mitarbeitende denn von einem Unternehmen? Das ist natürlich ein Sinngehalt in ihrer Arbeit, aber eben auch eine Klarheit. Und zu der Klarheit gehört auch genau, dass ich eben weiß jederzeit, okay, das sind meine Aufgaben, das habe ich zu tun und das habe ich aber auch nicht zu tun. Und was passiert, wenn irgendwas schief geht? Was kann ich dann tun? Und wenn das eben hier so geschrieben ist, wie irgendein Gesetzestext, dann wird das eben der normale Mitarbeitende eben nicht verstehen und nicht rauslesen können, was heißt das jetzt für mich, für mein praktisches Doing jeden Tag. Und diese Klarheit ist aber ganz, ganz zentral. Und das ist auch nach außen hin ganz klar und wichtig, um verständlich zu machen, auch gegenüber Geschäftspartnern und Kunden, dass sie nachvollziehen können, okay, das wird getan, um eben hier die Dinge umzusetzen.
Ganz wichtig an der Stelle ist auch noch, Compliance muss im Unternehmen allzeit präsent sein. Nicht im Sinne von böser Finger und Strafandrohung, sondern Compliance ist die Stärkung des Unternehmens und natürlich das starke Kreuz der Mitarbeitenden gegenüber Problemen, Aufsicht, Führung etc. pp. Was will ich damit sagen? Das heißt im Klartext, Compliance muss diesbezüglich präsent sein, um für alle Fragen rund um die Themen, welche sich das Unternehmen im Rahmen des Rechtsrahmens gesteckt hat, auskunftsfähig zu sein, um dann, wenn es seitens der Mitarbeitenden Fragen gibt, diese möglichst schnell aus der Welt zu schaffen, damit eben diese Personen ihre Arbeit gut und effizient machen können und keine Angst haben.
Und das ist auch, was wir ganz am Anfang eben auch schon mal mit dem Stichwort Compliance-Kultur auch umschrieben haben. Eben gerade, wenn wir uns Gedanken machen in so einem Verhaltenskodex, wie wollen wir eigentlich im Unternehmen miteinander arbeiten? Welche Spielregeln gibt's im Verhältnis Mitarbeitende zueinander oder Führungskräfte und Mitarbeitende? Wie ist das Verhältnis, wie stellen wir uns nach außen dar? Dass darüber eben auch eine Akzeptanz da entsteht, wenn man eben hier die Leute mit einbezieht. Deswegen Compliance einfach nichts ist, was übergestülpt wird von außen, sondern eben im Dialog gemeinsam eben aus dem Unternehmen entstehen muss. Und deswegen muss Compliance präsent sein, um jederzeit bei den Leuten auch abzuholen. Wo liegen denn die Schwierigkeiten im täglichen Doing? Wo habt ihr irgendwelche Unklarheiten? Wo braucht ihr Unterstützung? Wo braucht ihr vielleicht auch eine Sicherheit, die man euch geben muss, damit ihr eben hier loslaufen könnt und eben gut die Arbeit machen könnt.
Auf der anderen Seite muss man es ergänzen, Daniel, Compliance kann gar nicht richtig arbeiten, wenn Compliance die Schwierigkeiten und die Probleme der Mitarbeitenden gar nicht kennt. Also im Umkehrschluss heißt das, ich erwarte von einem Compliance Officer, dass er einen Teil seiner Arbeitszeit dafür aufwendet, um den Mitarbeitenden über die Schulter zu schauen und zu fragen, läuft alles bei dir? Hast du Probleme? Wenn ja, sprechen wir darüber. Und dann ergibt sich daraus ein Bild der diversen Handlungsempfehlungen, die Compliance umsetzen sollte aufgrund der Probleme, die sich aus dem Unternehmen ergeben.
Und eben auch das Proaktive, dass es als Anlaufstelle eben auch bekannt ist und klar ist, eben hier kann ich auch jederzeit hingehen, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich eben mir eben auch was auffällt, was nicht so gut läuft. Also diese internen Kommunikationsprozesse, interne Kommunikationswege, eine Feedback-Kultur eben muss ganz klar eben auch etabliert sein im besten Interesse, dass eben hier auch, ein Compliance-System funktionieren kann, aber damit eben auch eine Unternehmenskultur insgesamt funktioniert und motivierte Mitarbeitende, die wachen Auges durchs Unternehmen laufen, denen Dinge auffallen, sind ja meine besten Agenten des Compliance, die ich hier haben kann, weil eben in dem Moment werden Fehler frühzeitig erkannt und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, kann ich darauf reagieren, was eben nicht der Fall ist, wenn Leute durchs Unternehmen schlurfen, denen alles wurscht ist.
Da sind wir wieder bei den Frustrierten und innerlich Gekündigten, was letztendlich auf eine Haltung und Mentalität seitens der Leitungspersonen, sagen wir mal, ganz von oben, Geschäftsleitung, Vorstand über das Mittelmanagement und was weiß ich, was alles läuft. Aber am Ende ist es so, wenn ich keine ordentliche Kultur im Unternehmen erschaffen kann, weil es mir nicht gelingt oder weil ich möglicherweise eine Angstkultur implementiert habe, so nach dem Motto, ich bin Gott in Weiß und außer mir existiert niemand, dann läuft das irgendwann schief. Und um jetzt den Bogen zu schlagen, wir haben ja vorher mal dargestellt, was passiert denn, wenn es schief läuft? Und dann sind wir wieder bei unseren Fallbeispielen. Dann kommt genau das raus, was das Compliance entweder nicht wirken und funktionieren kann oder wirken und funktionieren darf.
Ja, und das sind auch eben viele Fälle, wo dann eben entweder intern das Compliance gefürchtet wird, weil es eben so als Bestrafungs- und als diktatorisches System Bürokratisierungssystem empfunden wird. Das ist genau falsch. Oder dass Compliance irgendwo gar nicht wahrgenommen wird, weil es irgendwo gar keine Anknüpfung, gar keine Verbindung dann eben von den normalen Mitarbeitern eben zum Compliance eben gibt.
Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Genau das. Also ein Compliance-Mitarbeiter, der sich diesbezüglich versteht wie ein Rechtsanwalt im stillen Kämmerchen, und er geht morgens, er setzt sich an seinem Schreibtisch und er geht abends von seinem Schreibtisch, und zwischendurch hat er kein Telefonat, keine E-Mail und keine Gespräche. Das ist kein Compliance-Mitarbeiter. Ein Compliance-Mitarbeiter läuft durchs Haus, schaut sich die Stellen an. Er muss ja auch Prozesse durchforsten und durchdringen, denn er ist prozessnahe, nicht Prozessbestandteil oder prozessintegral. Er ist prozessnahe, aber er ist auch nicht nachgelagert wie die Revision, sondern er ist am Prozess dran. Und das bedeutet, er muss die Prozesse im Unternehmen nicht nur verstehen, sondern auch würdigen können und im Zweifelsfall Verbesserungsvorschläge einbringen können seitens den Unternehmensmitarbeitern, die wir haben. Du hast es vorher gesagt, Agenten. Ich würde immer sagen, das sind die besten Inhouse-Consultants, die Mitarbeitenden, weil die sagen mir, wenn ich rumlaufe, hey Leute, wo ist euer Problem? Dann kommen die von selber drauf und werden dann sagen, hey, pass auf, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. Und dann muss ich mir als Complianzer die Frage stellen, warum läuft das nicht gut, und muss mir immer reflektieren, was kann ich jetzt tun, damit es besser läuft?
Vor allem habe ich als Compliance damit auch die Querverbindung zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen oder verschiedenen Geschäftsprozessen und kann erkennen, wo kann ich Synergien heben, wo kann ich Dinge auch zusammenführen, vernetzen, damit auch Systeme effizienter werden. Das heißt deswegen, warum ist Compliance so wichtig? Wenn ich Compliance gut mache, macht es mein Unternehmen intern effizienter. Es sorgt für eine bessere Prozessstruktur, es sorgt für eine bessere Unternehmenskultur und damit eben auch für zufriedenere Mitarbeitende und letztendlich auch für ein effizienter arbeitendes Unternehmen. Und nach außen hin, muss man auch ganz klar sagen, sorgt mein effizientes Compliance dafür, dass ich eben in jeglichem Außenverhältnis auch glaubwürdiger auftreten kann und dementsprechend auch meine Chancen, meine Wettbewerbsfähigkeit am Markt verbessern kann. Weil wenn ich da dokumentieren kann, wir sind effizienter, wir sind zielgerichteter, wir leben auch eben unsere Standards. Das sind durchaus ja wichtige Argumente, gerade auch in Zeiten, wo es ja eben im Rahmen der Lieferkette verschiedenste Anforderungen gibt, dass Unternehmen eben prüfen müssen, ja, bei ihren Zulieferern beispielsweise, inwieweit hier oder wie werden deren Produkte, deren Leistungen erstellt und auf welcher Grundlage wird das erstellt.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar noch sagen, dass ein guter Complianzer am Anfang erstmal fürs Unternehmen eine Belastung darstellt, weil es ist erheben, ermitteln, recherchieren und dergleichen. Aber später, wenn dieser Prozess durchlaufen ist, und bitte machen Sie sich da keine Illusion, liebe Hörerinnen und Hörer, das dauert eine Zeit. Also so ein Compliance ist nicht eingestellt und 3 Wochen später ist da alles Friede, Freude, Eierkuchen, das können Sie sich abschminken, das funktioniert nicht. Der braucht eine Zeit zwischen 1,5 und 2 Jahre, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Manchmal geht es ein bisschen schneller, je größer das Unternehmen ist und je verworrener die Strukturen, desto länger dauert es. Aber am Ende werden die Tätigkeiten des Compliancers monetär messbar. Monetär messbar heißt, wenn die ganzen Prozesse und Strukturen sauber durchleuchtet sind, sauber aufgestellt sind, werden Unzulänglichkeiten, jetzt sind wir wieder bei den Loopings, Rüfchen und Schleifchen, die ich da immer sage, sind eliminiert, dann kriege ich eine Effizienzsteigerung im Unternehmen hin und das spart bares Geld. Entweder Personaleinsatz oder Durchlaufzeiten oder Ausschüsse oder Prozessoptimierung, wie auch immer, es spart im Sinne des vorherigen Systems Geld.
Und eben auch eine Kultur, in der auch die Mitarbeiter eine höhere Sicherheit und eine höhere Zufriedenheit und eine höhere auch Wertschätzung, die eben da mitkommt, wenn man sie eben als Bestandteil eben auch von Verbesserungsprozessen mit dazu nimmt. Geringere Fluktuationsquote spart erheblich Personalkosten, spart gerade in knappen Zeiten und in Zeiten, in denen Fachkräfte knapp sind, eben auch erhebliche Suchkosten, um qualifiziertes Personal zu finden. Im Gegenteil, man kann eben schauen, eben, dass man intern auch Leute in der eigenen Kultur so entwickelt, dass es funktioniert. Und natürlich nach außen das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich eben hier mich von der Konkurrenz dadurch abheben kann, dass ich eben auch nach außen dokumentieren kann, dass ich eben hier effizienter, auch nachhaltiger, eben das, um das Stichwort ja auch wieder ins Spiel zu bringen, damit eben auch ja wirtschaftlich erfolgreich messbare Zahlen dann eben resultieren.
Ja, das Thema ist am Ende, wenn ein Compliance-Beauftragter, Compliance-Officer, Compliance-Mitarbeiter seine Arbeit gut und effizient macht, ist das Unternehmen in einer Lage, sich positionieren, stärken zu können, ein wie auch immer geartetes Saubermann-Image nach außen zu haben. Und die Mitarbeitenden, was du angesprochen hast, Daniel, ist ganz wichtig, denn zufriedene Mitarbeitende, die auch wissen, wo ihre Grenzen liegen, sind motivierter. Und wir alle wissen, das ist ein psychologischer Effekt, das hat gar nichts mit Compliance zu tun, aber je glücklicher ich und je erfüllender ich in meiner Position im Unternehmen bin und je gerne ich das mache, desto besser werde ich und vor allem desto effizienter und desto leistungsstärker werde ich, und das kommt dem gesamten Unternehmenskontext zugute.
Genau, und das habe ich eben nicht, wenn ich irgendwo im Nebel gelassen werde, wo ich eben nicht weiß, was ist jetzt zu tun, wo muss ich hinlaufen, sondern eben wenn hier eine Klarheit und Sicherheit ist eben ein wichtiger Punkt, dass eben auch Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können sich auf das konzentrieren, wofür sie da sind, nämlich ihre Tätigkeit, für die sie im Zweifelsfall eben auch eingestellt sind und für die sie auch motiviert sind und brennen und eben inhaltlich am Thema was weiterzuentwickeln und sich nicht mit Themen, Randthemen zu beschäftigen drumherum, wo sie immer das Gefühl haben, das hält jetzt nur auf, das ist nur Bürokratie und hier habe ich überhaupt keine Klarheit, wo es lang geht. Und also können wir im Ganzen festhalten, also Compliance halten wir als wirkliches Instrument fest, dass ein Unternehmen langfristig und nachhaltig zukunftsfähig auch aufstellt. Also natürlich, wer jetzt hier eben nur auf die kurzfristige Ergebnis schaut und eben nur den als Kostenblock wahrnimmt und das Compliance dementsprechend ausbremst, übergeht, vielleicht weil es eben auch ein Geschäftsmodell, das vermeintlich jetzt kurzfristig attraktiv erscheint, auch behindert, weil das Geschäftsmodell irgendwie sich in rechtlichen Grauzonen oder sich vielleicht sogar Richtung illegalen Bereich orientiert. Da wird Compliance eben kritisch gesehen, aber und da wird Compliance abgelehnt. Aber jeder, der irgendwo sich nachhaltig zukunftsfähig aufstellen will, sollte eben schauen, dass ein Unternehmen irgendwie compliant ist. Und das heißt eben nicht, ich brauche immer so ein vollumfängliches, großes Compliance-System mit einer Compliance-Abteilung, Compliance-Manager, sondern eben, wenn ich ein Mittelständler bin, kann ich eben aber eine für mich zweckmäßige Compliance-Struktur aufbauen, die eben genau die gleichen Ergebnisse liefert. Also deswegen passt genau, und wie du gesagt hast, eben nur so viel wie nötig am Ende des Tages für mein Unternehmen und mein Geschäftsmodell.
Ganz genau. Compliance soll ja nicht behindernd oder bremsend wirken. Compliance ist eine Geschäftsförderung und Geschäftsunterstützung. Das wird allgemein und landläufig gerne verkannt, weil die Personen, die im Compliance arbeiten, in der Regel das so, wenn überhaupt, nur rudimentär verstanden haben oder gar nicht verstanden haben und diesbezüglich eigentlich nur irgendwelche Paragraphenreiter sind, die es versuchen umzusetzen, aber von Prozessen, Strukturen und Implementierungen von notwendigen Maßnahmen keine Ahnung haben.
Das ist zwingende Herausforderung, zwingende Anforderung, und das ist bei uns tatsächlich eine Sache. Dazu brauche ich eben, auch wenn ich hier in Compliance-Funktion komme, ist es ja auch nicht so einfach. Deswegen will ich auch die Compliancer ausdrücklich in Schutz nehmen. Ich meine, wir kommen ja aus der gleichen Situation. Wir erleben es ja durchaus auch. Und wenn man da irgendwo erstmal auch in einem Unternehmen so jetzt mit den Anforderungen konfrontiert ist, wie gehe ich jetzt damit um? Deswegen das Thema Austausch und Netzwerk ist da ja auch eine wichtige Geschichte. Dann eben auch Best Practice kennenzulernen. Wie gehen andere Unternehmen eben mit einem Thema um? Wie kann etwas gelöst werden, dass das im Unternehmen eben am Ende funktioniert, dass ich Dinge effizienter mache oder Anforderungen so effizient wie möglich umzusetzen. Und das ist eben auch irgendwo ein Stück weit unser Anspruch. Deswegen sind wir auch hier unter anderem auf Sendung, um da so ein bisschen ja, Know-how, Best Practice dann auch zu vermitteln. Das wollen wir eben auch weiterhin gerne tun, auch jetzt über die 50. Folge dann eben hinaus. Und deswegen gilt auch immer, wenn irgendwo Sie Fragen haben, deswegen auch wichtig, da auch von der Compliance-Seite aus nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern nach außen hin auch den Austausch zu suchen. Also deswegen ausdrücklich Sie zu ermutigen, kommen Sie auch auf uns zu und suchen Sie den Austausch mit uns und suchen Sie den Austausch mit anderen Compliance-Officern oder Compliance-Fachleuten aus anderen Unternehmen, die im Zweifel im täglichen Doing im Unternehmen ganz ähnliche Schwierigkeiten und Probleme und Herausforderungen vor allen Dingen dann eben bewältigen müssen. Und ja, eben, man kann ja nicht verlangen, dass jeder da individuell auch immer die perfekten Ideen hat, sondern im Austausch, da kriegt man eben natürlich ganz andere ja, Know-how und Einblicke.
Ja, wir haben diesbezüglich einige Austauschrunden bereits schon am Laufen. Das sind, wie du sagst, Daniel, Best-Practice-Runden. Auch da dürfen Sie gerne auf uns zukommen, wenn Sie Interesse haben. Das läuft bei uns in Form von Workshops. Wir quartieren uns regelmäßig in meistens in Mitteldeutschland in Tagungshotels ein und füllen dort Tagungssäle 1-2 Tage lang mit einer vorgefertigten und vorher bekanntgegebenen Agenda. Und unsere Kunden schätzen das auch, dass eben gerade diese persönliche Ansprache in solchen Runden stattfindet. Kann. Und wie du sagst, Daniel, nicht jeder muss das Rad selbst neu erfinden. Irgendjemand wird sich mit so einem Thema schon beschäftigt haben und der kann dann den Finger heben und sagen, Herr Lehrer, ich weiß aber auch was. So. Und genau das ist es, was wir ja fördern wollen, diesen Austausch untereinander, damit Probleme oder Herausforderungen im Unternehmen nicht zu Problemen werden und schnellstmöglich gelöst werden. Denn eins ist klar. Wir arbeiten hier alle in einem Rechtsrahmen und dementsprechend können die Lösungen, die in diesem Rechtsrahmen existieren, nicht Lösungen sein, die für außerhalb dieses Rechtsrahmens gelten. Das heißt, das begrenzt die Möglichkeiten von Lösungen sehr stark.
Aber auf der anderen Seite eben auch, dass man auch immer Wege trotzdem findet, wie man so effizient wie möglich mit dem Rechtsrahmen umgeht, dass es eben nicht bürokratisch wird, wo man sich vielleicht jetzt selber denkt, oh, das muss ich aber so und so und so alles regeln und möglicherweise übersehe so das Thema der Betriebsblindheit, die uns ja auch manchmal durchaus eben trifft, wenn wir irgendwo zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgearbeitet haben. Deswegen immer wieder gegenzuchecken, Input einzuholen, dass das Ganze eben ja effizient, verständlich und dann eben auch handelbar dann bleibt. Und genauso ist es hier. Und deswegen auch der vertrauensvolle Austausch untereinander mit anderen Unternehmen. Das ist dann eben auch ausdrücklich ja nichts oder wird haben unsere Kunden auch verstanden, dass eben das nichts ist, wo man irgendwie jetzt internas irgendwie preisgibt, was man irgendwie vielleicht dann irgendeinem hinterher auf die Füße fällt oder dass einem irgendjemand was ausnutzen kann. Nein, sondern eben wir sind in dem Rechtsrahmen und alle haben die gleichen Herausforderungen, damit umzugehen und sich gegenseitig zu helfen, da in so einer Runde zu sagen, okay, wir haben hier Best Practice und wir machen uns dadurch alle effizienter, ist dann natürlich am Ende des Tages ein Wettbewerbsvorteil, der natürlich da entsteht, aber gegenüber allen, die das eben nicht tun und die das nicht so sehen. Und deswegen Sie, die hier zuhören, Sie haben eben da ja die Idee und eben auch den Anspruch, dass Sie über die Schiene eben hier besser sein wollen als die Konkurrenz und langfristig die Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Ja, an der Stelle gilt, nutzen Sie das Angebot, dass Sie gerne auf uns zukommen können. Als Sparringspartner stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, aber auch gerne in Austauschrunden, Seminarreihen oder Workshops. ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht irgendwie der Schleichwerbung hier schuldig, wenn ich den Slogan anbringe, Together Strong, ja, also das, gut, das kommt aus der Sparkassenwelt, hoffentlich habe ich jetzt keinen Copyright verletzt.
Wir haben ja den Urheber jetzt genannt.
So, genau.
Der hat mit diesem Urheber nichts zu tun, also wir sind nicht sponsored by oder so. Nein, aber Sie wissen, was wir meinen. Also gemeinsam eben kommt man durchaus weiter als alleine.
Ja, und schneller zum Ziel und vor allem einfacher. Und die Lösung liegt offensichtlich viel öfters auf der Hand. Aber was du gesagt hast, Daniel, durch Betriebsblindheit kann man sie gar nicht sehen, weil man eben so tief in der Materie eingegraben ist. Und da hilft natürlich ein Blick von außen gerne mal drauf oder ein freundschaftlicher Anstoß an der Seite eines Kollegen. Hast du dies und das und jenes schon berücksichtigt? Und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Na klar. Mit diesem Plädoyer als Schlussplädoyer.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir lange geredet,
ja.
Und lange genug geredet, glaube ich auch. Aber wir hoffen es so ein bisschen einfach mal wieder so ein bisschen ein paar grundlegende Denkanstöße zum Thema Compliance. Ab dem nächsten Mal gehen wir wieder ein bisschen in die inhaltliche Tiefe. Unsere Compliance-Themen dürfen Sie schon gespannt sein. Und jetzt wollen wir uns bedanken erstmal, dass Sie heute zur 50. Folge eingeschaltet haben und freuen uns dann natürlich auch, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind.
Ja, vielen Dank soweit fürs Einschalten. Hoffentlich hat's Ihnen gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir schon 50 Folgen abdrehen durften und dass Sie uns immer noch zuhören. Und gerne freuen wir uns natürlich auch über ein Feedback Ihrerseits. Egal, ob positiv oder negativ, denn auch nur durch Kritik werden wir besser und können lernen. Also insofern schreiben Sie uns gerne an.
Auch wenn es irgendwelche Themen gibt, wo Sie sagen, das müsste aber dringend mal irgendwo behandelt werden, gerne eben auch hier in Kommentare oder eben E-Mail an uns über eben Kontakt, entweder über Homepage oder eben auch über LinkedIn oder eben andere Kontaktmöglichkeiten.
Sie finden uns grundsätzlich unter www.compliance-check.eu. Da gibt's Kontaktformular, da sind auch die Telefonnummern hinterlegt. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir freuen uns darüber, über Ihre Nachricht und wir wünschen Ihnen bis dahin jetzt mal und bis wir uns wieder hören dürfen in 14 Tagen ein schönes Wochenende. Und hoffentlich ein Wochenende ohne Compliance-Verstöße.
Genau. Und dann in 2 Wochen geht es am Compliance-Donnerstag dann wieder weiter. Bis dahin alles Gute, vielen Dank und auf Wiedersehen.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.